Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich wieder ganz besonders auf meinen Gast. Wir sprechen über einen Bereich der Fondsindustrie, den viele Anleger kaum kennen. Obwohl er entscheidend dafür ist, dass ihr Geld sicher, kontrolliert und regelkonform investiert wird. Es geht sozusagen um den Maschinenraum der Fonds, um Zuständigkeiten, Kontrolle und die Frage, wer schaut eigentlich wem genau auf die Finger? Mein heutiger Gast arbeitet seit vielen Jahren genau dort, wo Fonds nicht vermarktet, sondern gemacht und überwacht werden. Er kennt die Rollen, die Prozesse und auch die Mist, die es rund um Investmentfonds anscheinend immer noch gibt. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Jörg Stotz. Herzlich willkommen, lieber Jörg Stotz. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Hallo, Herr Nareike. Ich freue mich ebenfalls, hier zu sein. Vielen Dank.
Herr Stotz, ich glaube, es ist am sinnvollsten, wenn wir unseren Hörern mal ganz kurz berichten, mit wem wir es heute zu tun haben, sprich mit wem ich heute spreche, wie Ihr Werdegang gewesen ist und was Sie aktuell in Ihrem Job machen.
Ja, vielen Dank, Herr Nareike. Das mache ich gerne. Kann eigentlich ganz kurz machen. Mein Werdegang ist vielleicht relativ langweilig, aber ich finde gar nicht, sondern sehr, sehr spannend. Ich bin nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann, habe ich studiert, BWL ganz klassisch, bin dann beim Steuerberater, Wirtschaftsprüfer in Hamburg gelandet. Und dort habe ich das Steuerberaterexamen gemacht, nebenbei promoviert. Und seit 1998 bin ich bei der Hansa Invest, also relativ lange schon, jetzt knapp 28 Jahre. Bin seit 2003 in der Geschäftsführung. Ich verantworte die zentralen Bereiche in der Gesellschaft und unsere Gesellschaft ist fokussiert auf die Fondsadministration. Sie haben es eben im Begrüßungstext angedeutet. Wir sind nicht im Management unterwegs, wir sind in so einer Nische unterwegs im Bereich als Service KVG. Dazu kann ich natürlich gerne Näheres erklären, aber ich möchte am Anfang nicht überspannen.
Ja, es ist total wichtig, weil die meisten Menschen kennen natürlich einen Fondsnamen und sie kennen wahrscheinlich auch die Werteentwicklung ihres Fonds und die wenigsten wissen aber, dass da im Hintergrund eine Menge Gewerke tatsächlich bedient werden, die wirklich aus verschiedensten Aspekten heraus wahnsinnig wichtig für das gesamte Geschäft sind. Und da hangeln wir uns jetzt mal so ein bisschen durch. Jetzt haben Sie mir gerade oder uns gerade verraten, dass Sie eine Banklehre gemacht haben. Jetzt darf ich natürlich auch noch fragen, bei welcher Bank war das denn? Das interessiert die Menschen immer, weil es ja sehr viele gibt, die draußen tagtäglich mit Kunden zusammenarbeiten. Die freuen sich dann immer, wenn ihre Bank, Sparkasse oder Volksbank genannt wird.
Ja, ich habe damals in Schleswig-Holstein bei der kleinsten Sparkasse in ganz Deutschland meine Bankausbildung gemacht, die Sparkasse Hanau-Hademarschen AG, die einzige Sparkasse, die damals in der Rechtsform der Aktiengesellschaft firmiert hat. Und wir waren 27 Mitarbeitende, davon 6 Auszubildende. Also ein sehr kleines Institut, das hat aber einen Vorteil gehabt, man hat wirklich alles gesehen, von vorne bis hinten im Bankgeschäft. Und das ist natürlich schon ein bisschen her. Die Sparkasse ist mittlerweile die Sparkasse Bittelholstein. Aber ich habe eine Menge gelernt damals und es hat Spaß gemacht, wirklich von der Pike auf alles zu lernen, was so Finanzen und das ganze Geschäft so betrifft.
Sparkasse, die als AG firmierte, da müssen wir jetzt dann bei einem weiteren Podcast nochmal tun, wie das zustande gekommen ist, ist sicherlich eine sehr außergewöhnliche Rechtsform, nicht wahr?
Das ist so. Die Sparkassen sind ja normalerweise öffentlich-rechtlich organisiert und das ist eine der wenigen privaten Sparkassen. Mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viel es damals gab, vielleicht 15, 20 oder so. Mittlerweile haben ja viele auch fusioniert und es gibt den Kreis der Sparkassen, also der freien Sparkassen ist deutlich geringer geworden. Ja, aber damals war es, wie gesagt, die einzige Sparkasse in der Rechtsform der Aktiengesellschaft.
Sehr gut. Und dann knapp 25% Auszubildende der Belegschaft, wenn ich richtig gerechnet habe, ist natürlich auch schon spektakulär.
Ja. Und sehr spannend, wenn ich dazu nochmal etwas sagen darf. Wir hatten damals um Bilanzierung und solche Themen. Und ich musste dann, wir durften als Auszubildende immer zur Sparkassenakademie nach Kiel war das und mussten dann Sparkassenausbildung oder so einen Lehrgang da machen. Und dann ging es um die Bilanzierung, wie man denn den Fuhrpark bilanziert. Und unser Fuhrpark bestand aus einem Fahrrad, mit dem die Auszubildenden von der einzigen Filiale die Post hin und her gebracht haben. Also das war schon sehr lustig.
Könnte man fast von Bagatellgrenze reden.
Ja.
Toll, schöne Geschichte, sehr schön. Und kommen wir zu den Fonds und zu den Themen, die wir besprechen wollen. Sie haben eben schon angedeutet, dass die Hansa Invest in dem Fonds-Ökosystem viele Rollen spielt, aber nicht die Rolle des Managers tatsächlich. Würden Sie ganz kurz am Anfang des Gesprächs mal skizzieren, ganz grob, welche Gewerke es in diesem Fonds-Ökosystem tatsächlich noch gibt, und wir hangeln uns dann durch die, die für unsere Hörer interessant sind.
Ja, das mache ich sehr gerne. Es gibt nach unserer Definition drei wesentliche Funktionen im Fondsgeschäft. Das ist einmal das Portfolio-Management, das ist der Vertrieb und das ist die Administration. Und im Portfolio-Management werden die Anlageentscheidungen getroffen. Das heißt, irgendjemand, ein Mensch, trifft eine Anlageentscheidung zum Kauf von oder Verkauf von Aktien, sonstigen Wertpapieren oder auch Immobilien etc. Also Treffen von Anlageentscheidungen ist dort die Funktion. Da geht es mehr darum, den Fondsanteil per se zu vertreiben, durch eigene Vertriebsorganisation oder durch Mittler, durch AFS, F-Berater, wie auch immer. Und dann gibt es halt die Administration, und in der Administration, die stellt halt praktisch den ganzen rechtlichen Rahmen, die Buchhaltung, Compliance, Risikomanagement, all diese ganzen Themen. Man könnte sagen, Risikomanagement ist auch ein gesonderter Teil, aber wir fassen das mal unter dem Bereich der Administration zusammen. Das klingt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen langweilig oder unsexy. Ich darf das Wort sexy nicht so richtig sagen für unsere Marketing-Agent-Abteilung. Ich sage es aber trotzdem mal wieder ganz gerne.
Wir sind ja unter uns.
Sozusagen, genau. Wir kommen halt im Rahmen der Administration mit wirklich vielen Punkten zusammen. Unser Haus beschäftigt sich nicht nur mit Wertpapieren, sondern auch Immobilien und allen möglichen Assetklassen. Also, aber ich schweife ein bisschen ab. Die drei Funktionen sind Portfolio Management, Vertrieb und Administration.
Die Hansa Invest konzentriert sich auf den Bereich Administration.
Genau. Vielleicht ein, zwei Worte zur Historie unserer Gesellschaft. Wir sind 1969 mal gegründet worden, ist auch schon ein paar Jahre her. Wir sind auch eine der wenigen Gesellschaften, die so viele Jahre hier am Markt sind. In diesem Jahr praktisch 57 Jahre schon. Und wir haben ursprünglich mal begonnen mit der Auflegung von Wertpapierfonds, also Aktien und Rentenfonds. Da gibt es auch noch zwei, den Hansa Rente und Hansa Secur, der bei uns aufgelegt und verwaltet wird. Sind dann 1988 auch ins Immobiliengeschäft eingestiegen. Wir waren die erste Gesellschaft, die auch Immobilienfonds aufgelegt hat, also unter einem Dach einer Kapitalverwaltungsgesellschaft, kann man vielleicht auch ein paar Worte zu verlieren gleich, und haben uns dann praktisch immer weiter im Rahmen der Veränderungen am Markt und Regulierung weiterentwickelt. Und betreiben heute ein Komplettsortiment von allen Assetklassen, unabhängig von den Assetklassen. Wir haben uns im Laufe der Jahre fokussiert auf das Thema Administration. Das heißt, wir legen den Fonds auf, verwalten ihn, sorgen dafür, dass alles seine Richtigkeit hat, dass die Anleger ihr Geld nicht verlieren, sondern dass es ordnungsgemäß verwaltet wird. Und das Portfolio-Management, um in diesen Funktionen zu bleiben, und auch die Vertriebsaktivitäten für den jeweiligen Fonds, die haben wir ausgelagert an unsere Partner. Das sind konzerninterne Gesellschaften. Wir gehören zur Signal Iduna Gruppe als Hansa Invest, oder sind konzernfremde Gesellschaften. Also wir machen das alles, was um den Fonds herauf, Auflegung, Verwaltung, Compliance etc., Risikomanagement betrifft. Und andere Gesellschaften, Partner, die treffen halt die Anlageentscheidungen und sind für die Performance verantwortlich. Wir sind insofern für die richtige Fondspreisermittlung und für das Regulatorische verantwortlich, für das Buchhalterische. Und der Portfolio-Manager ist für die Wertentwicklung verantwortlich. So kann man es vielleicht sagen.
Das bedeutet, Herr Stotz, wenn ich morgen früh die Idee habe, einen Fonds aufzulegen und als Portfolio-Manager Geld zu verwalten, angenommen, es wären genug Menschen da, die mir Geld anvertrauen würden. Ich kann das aber natürlich hier aus meinem kleinen Homeoffice in Frankfurt nicht administrieren. Da brauche ich jemanden, der mich da unterstützt. Eben auch das Ganze drumherum einer solchen Geschichte professionell und auch regulatorisch einwandfrei aufzusetzen. Dann könnte ich Sie anrufen und sagen, Herr Stott, schauen Sie mal, ich habe jetzt hier 5 Millionen Euro zusammengesammelt von meinen Nachbarn, die glauben, dass ich das ganz gut kann. Ich kann aber tatsächlich nur entscheiden, welche Aktie gut und welche schlecht ist. Aber ich kann nicht wirklich das drumherum darstellen. Helfen Sie mir da. Und dann kommen wir ins Geschäft.
Genau, dann kommen Sie zu uns. Sie stellen uns Ihre Anlagestrategie vor, Ihre Ideen, wie wollen Sie das in den Fonds managen. Und wir bauen ihn praktisch in den Fonds herum. Dazu muss man auch historisch vielleicht noch ein bisschen sagen, bis zum Jahre 2001, das ist auch ein legendäres Datum in der Entwicklung der Fondsindustrie, war es so, dass alles in der Kapital, damals hieß sie noch Kapital, hieß sie denn damals noch Kapitalanlagegesellschaft gemacht werden musste. Jetzt heißt sie Kapitalverwaltungsgesellschaft, also die Fondsgesellschaft. Damals musste Portfoliomanagement, Vertrieb und auch die Administration in einem Haus gemacht werden. Man durfte nicht auslagern. Und am 6. Dezember 2001, das sogenannte Nikolaus-Unschreiben des damaligen Bundesaufsichtsamtes für das Kreditwesen, hat erlaubt, dass man auch gewisse Funktionen eben auch das Portfolio-Management auslagern durfte, wohlgemerkt. Und das war im Grunde so ein bisschen der Beginn des Aufbrechens der Wertschöpfungskette. Sie haben Ihre Expertise im Portfolio-Management, das können Sie gut. Deswegen trauen wir Ihnen zu, den Fonds vernünftig zu managen. Und wir haben unsere Expertise in der Administration. Wir denken schon, dass wir Buchhaltung, Compliance und Risikomanagement gut können. Und so teilen wir uns die Wertschöpfungskette auf. Jeder macht das, was er am besten kann.
Das ist die Idee. Das ist in der perfekten Welt so. Und dann sind sie Teil des Gestaltens einer perfekten Welt. Und da gibt es aber dennoch natürlich reichlich Fallstricke, wenn ich das mal so nennen darf. Bleiben wir mal bei dem Beispiel, ich bin der Portfolio-Manager, bin furchtbar talentiert darin, wir bleiben auch bei Aktien, weil das einfach mal, damit wir ein Beispiel mal nennen. Und Sie haben gerade gesagt, es gibt Anlagerichtlinien des Produktes, die reiche ich Ihnen ein und die hinterlegen Sie dann quasi auch in Ihre Administration mein Produkt, damit Sie wissen, das darf der Nareike und das darf er eben nicht. Und das sind so die Regeln, die da gelten und Sie überwachen die quasi auch in meinem Namen und für die Anleger sozusagen fast treuhänderisch mit. Ist das so richtig verstanden?
Das ist im Grunde genommen richtig so verstanden. Es geht ja immer im Leben um das Dürfen, das Können und das Wollen. Und wenn Sie das können, dann sind wir erstmal bei dem Dürfen. Dürfen Sie das? Sie dürfen keinen Fonds auflegen, das dürfen wir aber. Wir brauchen für unser Geschäft, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, eine Erlaubnis der BaFin, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, damit wir überhaupt als Fondsgesellschaft oder als Kapitalverwaltungsgesellschaft agieren dürfen. Regulatorik spielt uns eine große Rolle. Dann bin ich wieder bei dem Begriff sexy. Regulatorik ist sexy, was ich nicht sagen darf, aber wir sind ja unter uns. Und wir basteln ihm praktisch das ganze Konstrukt um den Fonds. Regulatorik ist deswegen wichtig für uns, weil das Treiber unseres Geschäftsmodells ist. Ne? Wir fokussieren uns auf dieses Thema und nehmen damit die doch komplexen Themen, die jemand, der Expertise im Management hat, quasi ab. Und Sie haben gesagt, Anlagerichtlinien, das ist richtig. Aber bevor man zu Anlagerichtlinien kommt, gibt es halt auch gesetzliche Vorschriften. Unser Gesetz ist das Kapitalanlagegesetzbuch, so heißt das. Da sind gewisse Regeln schon kodifiziert, die da besagen, was darf man eigentlich für einen Aktienfonds. Es gibt natürlich auch ganz viele verschiedene Fondsarten, aber um einfach zu bleiben, bei Aktienfonds, der als OGAF oder UCITS-Fonds, den Vanilla praktisch Standard konstruiert ist, gibt es gewisse Anlagegrenzen, in denen Sie sich dann bewegen müssen, also wirklich müssen, das ist gesetzliche Vorschrift. Und dann gibt es halt die Anlagerichtlinien, wenn Sie eine ganz tolle Idee haben, innerhalb der Grenzen noch sich zu spezialisieren, was weiß ich, weil Sie vielleicht gute japanische Aktien managen können, dann schreiben wir Sie die Anlagerichtlinien rein. Die Anlagerichtlinien schränken praktisch nochmal die gesetzlichen Bedingungen ein, sondern dann haben Sie einen Rahmen und innerhalb dieses Rahmens bewegen Sie sich, das stimmen wir gemeinsam ab und Sie halten sich an das, was wir da gemeinsam vereinbart haben. Oh, bei jeder Anlageentscheidung müssen Sie vorher prüfen, darf ich das überhaupt im Rahmen Ihrer Funktion als Portfolio-Manager? Und dann treffen Sie eigenverantwortlich als ausgelagerter Portfolio-Manager diese Anlageentscheidung. Dann ist beispielsweise, wie gesagt, eine japanische Aktie gekauft. Und wir als Hansa Invest gucken im Rahmen der sogenannten Ex-Post-Kontrolle, durften Sie das überhaupt? Und wenn Sie das durften, was der Regelfall ist, dann ist die Welt in Ordnung. Und wenn Sie etwas gemacht haben, was Sie nicht durften, dann sagen wir du und du musst das wieder korrigieren zugunsten des Fondsvermögens.
Das bedeutet, wenn ich das richtig verstehe, sind Sie verantwortlich auch gegenüber den Aufsichtsbehörden.
So ist es, genau. Wir sind praktisch, ja, es ist eine Rechtskonstruktion, das Sondervermögen nennt sich das in der Regel. Das Sondervermögen ist kein rechtsfähiges, selbstständiges Vehikel, also das Portfolio, das Sie managen, ist ein Sondervermögen. Und dieses Sondervermögen wird verwaltet von der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Da kommt richtigerweise auch der Name her. Und wir sind Treuhänder für die Anleger, passen eben insofern, um beim Beispiel zu bleiben, auf, dass das, was gewollt ist, auch wirklich gemacht wird und sie nicht gegen etwas verstoßen. Und wir sind rechenschaftspflichtig gegenüber der Aufsicht. Das heißt, wenn Sie etwas gemacht haben als unser Partner, was Sie nicht durften, dann gibt es halt gewisse Informationspflichten. Wir müssen Sie natürlich informieren. Und zwar ist halt, müssen wir die BaFin informieren. Wir passen darauf auf, dass das, der Anleger vertraut ja uns und vertraut Ihnen. Ihnen vertraut er an, dass Sie es gut können, Treffen von Anlageentscheidungen. Und uns traut er halt zu, dass wir gut darauf aufpassen können, dass Sie das auch machen, was wir vereinbart haben, was Sie dürfen.
Und wenn ich das richtig rausgehört habe, Herr Stotz, ist das so, dass das auch auf einer laufenden Basis passiert. Das heißt, wahrscheinlich sogar fast täglich, oder? Wo man in die Portfolios reinschaut, beziehungsweise natürlich auch automatische Tools nutzt, die einem dabei helfen und sie unterstützen. Aber ich könnte auf täglicher Basis sozusagen gegen die Anlagerichtlinien und gegen gesetzliche Vorgaben verstoßen und Sie wären derjenige, der sagt, pass mal auf, Nareike, das geht so nicht.
Das ist so. Also Sie haben dann die Verantwortung, gerade bei einem liquiden Fondsportfolio wie beim Aktienportfolio darauf zu achten, dass praktisch die Wertentwicklung so ist, wie Sie sich das auch vorstellen im Rahmen Ihrer Anlagestrategie. Und wenn Sie jetzt, sind wir beim Thema Performance-Verantwortung, aber wenn Sie etwas gemacht haben, was Sie nicht durften, also Sie haben einen unzulässigen Vermögenswert gekauft, ja, dann hauen wir ihn auf die Finger und sagen, das machen Sie nicht normal. Und dann machen Sie es ein zweites Mal, dann hauen wir ein bisschen Dollar drauf. Und beim dritten Mal müssen wir uns schon mal ernsthaft überlegen, ob Sie noch geeignet sind dafür. Und ja, das passiert alles auf täglicher Basis. Im Grunde, ja, Portfolios werden von den meisten unserer Portfolio-Managern ja quasi jede Sekunde, jede Minute, jede Stunde überprüft und beobachtet, dass da eben entsprechend auch reagiert werden kann, wenn sich gewisse Chancen oder Risiken an den Märkten entwickeln, die dazu führen, dass Sie Anlageentscheidungen treffen müssen.
Das ist auch genau der Hintergrund meiner Frage, weil das ja durchaus auch nochmal eine gewisse Sicherheit auch gibt, dass jemand nämlich nicht nur, sagen wir mal, die Qualität hat, das richtige Wertpapier auszusuchen, sondern auch noch jemand mehr oder weniger im Hintergrund agiert, der auch sagt, ob das den gesetzlichen Richtlinien und auch den Vorgaben des Fonds an sich entspricht. Das ist wichtig für die Anleger zu wissen, dass man eben nicht einfach so agieren kann, wie man das sich gerade so vorstellt.
Exakt, das ist unsere Aufgabe als Kapitalverwaltungsgesellschaft, als Hansames. Wir achten genau darauf, dass das passiert, was der Anleger sich davon verspricht.
Gut, im Fonds. Das ist eine extrem wichtige Funktion zu dem Thema auch. Regulatorische Sicherheit eines Fonds?
Ja, also da möchte ich nochmal ganz kurz einhaken, weil es ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Das wird immer nicht so gesehen in dem ganzen Fonds-Business, aber das Vertrauen in die Branche ist enorm groß, behaupte ich mal. Und die Fondsbranche hat sich in den letzten Jahrzehnten ja auch enorm weiterentwickelt, eben unter anderem aufgrund des hohen Sicherheitsstandards. Es gibt eine gesetzliche Vorschrift, die ist praktisch unser absolutes Grundgesetz. Unsere Aufgabe ist als Kapitalverwaltungsgesellschaft im ausschließlichen Interesse, wörtlich steht das im Gesetz drin, im ausschließlichen Interesse des Anlegers zu handeln. Das halte ich für enorm wichtig. Das heißt, es gibt keine anderen Interessen, die wir verfolgen müssen, auch nicht die ihrigen, auch nicht die der Gesellschaft, auch nicht die von Konzernen, sondern die Anlegerinteressen. Und dadurch kommt der hohe Standard und die hohe Sicherheit auch im Fondsgeschäft in Deutschland und in Europa zum Tragen.
Ein ganz wichtiger Teil dieser gesamten Wertschöpfung und dieser gesamten Industrie. Und wenn wir jetzt das mal mit Zahlen füllen, Herr Stotz, wie viele Fonds, wenn ich das so sagen darf, administrieren Sie denn bei der Hansa Invest? Kann man das sagen? Also wie viele einzelne Produkte werden von Ihnen sozusagen administriert, überwacht und auch dem Markt mehr oder weniger dann natürlich auch zur Verfügung gestellt?
Ja, das können Sie so sagen. Immer zwei Kennzahlen, also zig Kennzahlen, aber zwei sind, denke ich mal, entscheidend. Einmal, wie hoch das verwaltete Vermögen, auf das wir achten, also die Assets under Administration, wie es im Neudeutschen heißt, und wie viele Fonds verwalten wir denn? Also Anzahl der Fonds und Fondsvermögen. Wir verwalten per Ende 2025 ungefähr 68 Milliarden Euro in ungefähr 580 verschiedenen Fonds. Das ist im Grunde genommen das Volumen und die Anzahl der Fonds, mit denen wir täglich arbeiten. Und dann gibt es halt innerhalb dieses Volumens verschiedene Assetklassen. Wir haben über Wertpapiere, Immobilien gesprochen. Die Wertpapiere machen ungefähr 60% unseres verwalteten Vermögens aus. 40% sind Immobilien und alternative Investments, wodurch wir auch Windparks, Solarparks etc. zählen. Ja, so kann man das sagen.
Das ist ja eine wirklich sehr beeindruckende Zahl, sowohl von der Anzahl der Fonds, nach denen Sie schauen, als natürlich auch von dem Business Under Administration. Und Sie haben vorhin so nett gesagt, wenn ich etwas tue als Portfolio-Manager, was nicht so unbedingt den Kriterien entspricht, die wir gemeinsam festgelegt haben, dann hauen Sie mir mal auf die Finger beim ersten Mal, beim zweiten hauen Sie etwas fester. Sie erinnern sich, so hatten Sie es, glaube ich, gesagt.
Genau.
Jetzt verraten Sie uns doch mal, wie oft mussten Sie denn schon jemandem auf die Finger hauen? Und in welcher Intensität mussten Sie das tun? Oder ist das eine rein theoretische Geschichte? Oder ist das, wenn es vorkommt, tatsächlich auch mal einfach einem Irrtum geschuldet? Das gibt es ja auch, dass man seine Grenzen einfach mal irrtümlich vielleicht bei Kauf oder auch bei Wertentwicklung überschreitet. Das ist ja alles möglich. Aber wie oft kommt das vor, dass Sie sagen, okay, ich habe jetzt hier heute Nacht einen Anruf bekommen und ich muss mal ins Büro eilen, weil da jemand tatsächlich irgendeinen Mist baut?
Also da muss man nochmal differenzieren zwischen, wir nennen das aktive und passive Anlagegrenzverletzung. Aktive Anlagegrenzverletzung ist, wenn Sie wirklich aktiv, wie der Name sagt, etwas tun, was Sie nicht dürfen. Und passiv ist das, was Sie eben erwähnt haben, wenn Wertentwicklungen sich so entwickeln, dass die Anlagegrenzen gerissen werden, was weiß ich, weil eine Aktie über einem gesetzlich zulässigen Maß halt in der Wertentwicklung gestiegen ist. Bei den aktiven Anlagegrenzverletzen ist es so, dass es wirklich überschaubar, wo wir da jemanden mal auf die Finger hauen müssen. Ich würde mal sagen, ich weiß nicht, ob das 100% stimmt, aber ich würde mal sagen, das passiert vielleicht 20, 30 Mal im Jahr. Und das ist dann auch oftmals nicht so, dass man bewusst etwas gemacht hat und nicht drauf aufgepasst hat, sondern weil sich vielleicht An- und Verkauf von Aktien überschnitten haben und das eine noch nicht wieder im Fonds drin war, das andere, also noch nicht genügend Liquidität damit zur Verfügung stand. Und dann hat man trotzdem gekauft. Solche Themen oder dass vielleicht in den Reports irgendetwas nicht richtig verständlich dargelegt worden ist, das passiert wirklich ganz, 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 ganz selten. Und dieses beim dritten Mal wird's aber ernst. Das haben wir die letzten Jahre quasi nicht gehabt. Also okay. Wir würden schon so früh mit Ihnen sprechen, dass Sie gar nicht in die Versuchung kommen, das nochmal zu tun. Und das passiert wirklich ganz, ganz selten. Und warum funktioniert das so gut? Muss man ja auch mal dazu sagen, das funktioniert ja alles technisch unterstützt. Also Sie kriegen Zugang auf die Portfolien, die wir verwalten, oder Sie haben Ihr eigenes Portfolio-Management-System, da sind die Anlagegrenzen hinterlegt. Das erfolgt alles gerade im Wertpapierbereich sehr automatisiert, digitalisiert, und dadurch passieren diese Fehler auch in der Regel nicht, sodass das wirklich ein ganz sicheres Niveau ist. Das kommt so gut wie nicht vor. Und bei den passiven Anlagegrenzverletzungen, um das vielleicht mal zu sagen, wenn die Wertentwicklung stand, dann hat man ein paar Tage Zeit, das zu heilen. Das ist aufsichtsrechtlich so. Ich meine, es sind 2 Wochen, dass sie dann praktisch sagen, okay, vielleicht entwickelt sich ja auch die Wertentwicklung in die andere Richtung, dass es schon selber heilt. Wenn nicht, dann muss man in der Tat auch Anteile oder Aktien verkaufen, um wieder in die Grenzen reinzukommen.
Okay, verstehe. Das heißt, wir empfinden natürlich Regulatorik oft als sehr bürokratisch und als sehr hinderlich. Ich glaube aber, dass wir durchaus in dem Zusammenhang mal sagen können, dass das ein extrem wichtiger Teil dieses gesamten Geschäftes ist, weil wir sprechen ja in aller Regel hier über eine treuhänderische Rolle, die übernommen wird, wo man Geld für Kunden, egal welcher Art Kunden, treuhänderisch verwaltet und man dann natürlich ganz besonders darauf achten wird, dass das auch in den Rahmen erfolgt, der vorgegeben ist, gesetzlich, aber auch auf der gesellschaftlichen Seite.
Absolut richtig. Das ist halt die zentrale Funktion, die wir als Kapitalverwaltungsgesellschaft übernehmen. Ja, Regulierung oder Regulatorik ist Treiber unseres Geschäftsmodells, aber in erster Linie wirklich auf die Anleger, die Anlegerinteressen zu wahren, was ich vorhin sagte. Das ist eben Kern unserer Aufgabe. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich im Interview mal das 3-mal sage, aber Regulatorik ist wirklich sexy. Zum Schutz der Anleger und für uns.
Sie sind in der Tat auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg, mich davon zu überzeugen, dass es sexy ist. Also insofern, Fakt ist, wir gelten als besonders reguliert an der einen oder anderen Stelle, aber es gibt einen guten Grund, dass wir das sind, weil das schlicht und ergreifend ein Qualitätsmerkmal ist. Das muss man einfach mal so deutlich sagen. Und die gute Nachricht für die Endanleger oder die Anleger da draußen, die kriegen das erfreulicherweise gar nicht so wirklich mit, können sich aber zu 100% darauf verlassen, dass es nach besten Standards auch wirklich umgesetzt wird. Und ich glaube, dass das wirklich eine wichtige Kernbotschaft ist.
Das ist so. Und wenn Sie mal schauen, die letzten Jahre, was hat es an Skandalen oder sowas im Fondsbereich gegeben, hat es so gut wie nicht gegeben. Also nicht. Und das liegt eben auch daran, dass wir die Regulatorik haben. Das ist schon wichtig. Natürlich gibt es auch irgendwie Grenzen in der Regulatorik. Das kennen wir auch alle. Ich will es nur schön reden. Das ist sicherlich so. Aber der Kern, den haben Sie absolut korrekt erfasst. Das geht um die Sicherung der Vermögenswerte der Anleger. Das ist treuhänderische Verwaltung. Das ist unser Auftrag. Und dazu dient die Regulatorik.
Wenn Sie sich jetzt mein Portfolio anschauen, Sie oder die Kollegen, und da sind, ich sage jetzt einfach mal, damit wir eine Zahl nennen, 50 unterschiedliche Aktien aus den unterschiedlichen Regionen dieser Welt drinne. Da wird ja jeden Tag, jede Sekunde, jede Minute ein Preis dieser Aktie ermittelt. Und diese 50 zusammengenommen ergeben mir dann irgendwann auch einen Vorpreis.
Genau.
Können Sie zu wissenschaftlich zu werden und unseren Zuhörern mal erklären, wie so ein Fondspreis rein theoretisch zustande kommt. Also damit man einfach mal von der einzelnen Aktie, die jeder irgendwie kennt und einen Fonds kennt hoffentlich auch sehr, sehr viele Leute und am Ende des Tages wird ein Preis veröffentlicht, der steht dann bei 107,90 Euro. Wie kommt so ein Fondspreis zustande? Ist das einfach zu erklären oder ist es komplex?
Ich glaube, ich kann das gar nicht wissenschaftlich erklären. Ich glaube, ich kann das auch nur einfach in Worten erklären, hoffe ich zumindest. Also
ja, da danke ich Ihnen sehr.
Wie entsteht denn ein Fonds? Wenn mal Tag 1, bleiben wir mal bei Ihrem 5 Millionen, hatten Sie, glaube ich, gesagt, 5 Millionen Euro Beispiel, am Tag 1 und Sie sind ein Anleger, Sie bringen praktisch dieses Geld mit. Dann ist an Tag 1 5 Millionen Euro im Fonds drin mit einem Anteil. Der Fondspreis ist praktisch, wenn man bei 5 Millionen, 5 Millionen Euro ist. Das ist nicht in der Regel nicht der Fall, sondern man teilt die 5 Millionen durch umlaufende Anteile. Jetzt muss ich mal schnell rechnen, wie wissen das denn? Wenn das 500.000 Anteile sind, dann ist der Fondspreis 5 10 Millionen.
Euro,
ne?
Ja, 10 Euro.
10 Euro, genau. So, das ist die umlaufende Anzahl der Anteile. Die sind dann bei Tag 1 gegeben. Und dann entwickelt sich das Portfolio von Tag zu Tag, weil sich die Aktien in dem Portfolio entsprechend bewegen. Nehmen wir mal an, der Portfolio steigt um 10% von Tag 1 auf Tag 2, dann sind wir bei 5,5 Millionen Euro, die das Portfolio hat. Das ist der Wert des Portfolios. Den dividiert man durch die umlaufenden Anteile und kommt dann zu einem neuen Anteilpreis. Jetzt habe ich so schnell nicht mitgerechnet und das ist gar nicht so kompliziert. Ich sage, ich kann ja nicht mal nicht wissenschaftlich ja gerade beim Reden.
Die gute Nachricht ist, mein Fonds hat sich am ersten Tag schon um 10% entwickelt. Das finde ich
genau. Klasse. Wenn Sie einen Fonds, nochmal beim, ohne jetzt mal auf die Einzelnen, das hat tatsächlich ein bisschen, bitte ich ein bisschen überfallen, aber nehmen wir mal an, der Fondspreis ist 100 Euro und der Fondspreis hat sich um 10%, das Portfolio hat sich um 10% entwickelt und die umlaufenden Anteile haben sich nicht verändert. Dann ist Ihr Fondspreis um 10% gestiegen, von 100 auf 110. Das ist vielleicht einfach zu rechnen. Also man nimmt, um das einfach zu sagen, das Portfolio bewertet das jeden Tag. Jeden Tag kommen da die entsprechenden Bewertungskurse rein von den Aktien, die im Portfolio drin sind und teilt das durch die umlaufenden Anteile. Dann kommt man zum Anteilpreis oder sogenannten NAV. Das ist vereinfacht dargestellt. Kompliziert ist es natürlich, weil neben der Portfolio auch Erträge reinfließen, Dividenden und Zinsen, dass man Abgrenzungen hat für Gebühren oder Performance-Fee etc. Und so ergibt sich dann halt, ja, der Wert des Portfolios täglich berechnet. Und das muss man schon mal auch sagen, das ist, sieht man auch immer nicht so richtig. Bei unseren Fonds, die wir haben ungefähr, ich würde mal sagen, knapp 12.000 Vermögensgegenstände über alle Fonds gerechnet. Und diese 12.000 Vermögensgegenstände werden jeden Tag mit einem Preis berechnet. Das ist ehrlicherweise ja auch ein irrer Aufwand und das funktioniert nur, weil das eben auch stark automatisiert erfolgt. Ansonsten wird das ganze Geschäftsmodell in dieser Form gar nicht funktionieren. Also es ist relativ komplex, was man immer nicht sieht. Man sieht am Ende des Tages immer nur den NAV. Man könnte ja auch sich hinstellen und sagen, oh, was macht denn da die Fondsgesellschaft? Die rechnet einen so einen blöden NAV aus und das ist es dann. Aber der NAV hat ja eine Bedeutung zur Sicherung des Vermögens, wie wir vorhin festgestellt haben, und gleichzeitig auch eine wirtschaftliche Komponente. Da steckt schon relativ viel drin, da hinzukommen. Aber nochmal, Portfolio durch umlaufende Anteile ergibt den NAV oder den Anteilpreis.
Okay, und weil Sie sagen, dass das, ich meine, bei knapp 600 Produkten, die Sie verwalten, dann sind das 12.000 einzelne Vermögenswerte, die Sie so roundabout in allen diesen Portfolios verwalten, dann ist das in der Tat sehr viel Arbeit, die natürlich nur damit erklärbar ist, dass man das automatisiert hat an der einen oder anderen Stelle. Wie viele Menschen sitzen denn in dem Maschinenraum und bedienen diese technische Unterstützung?
Ja, wir haben eine Tochtergesellschaft in Luxemburg. Wenn man die mit einrechnet und unsere Niederlassung in Frankfurt mit einbezieht, sind wir knapp 400 Personen in Gänze im Unternehmen beschäftigt. Und von den 400 Personen, da sitzen die überwiegende Anzahl im Maschinenraum. Also Maschinenraum definieren wir mal mit Buchhaltung, also der klassischen Fondsbuchhaltung, den Operations, was mit Bewertung, Jahresabschlüssen und so weiter zu tun hat. Ich würde mal sagen, das sind fast die Hälfte der Personen, die irgendwie mit dem Kontext zu tun haben. Ein zweiter, wirklich wichtiger, auch großer Anteil an Menschen ist beschäftigt, wir nennen das Governance-Bereich, in dem Bereich Compliance, Risikomanagement, Recht. Das ist ja im Grunde genommen auch Maschinenraum, aber eine andere Art von Maschinenraum. Einen für die Sicherstellung von regulatorischen Rahmenbedingungen, das andere für die Berechnung der wirtschaftlichen Kennziffern und dann noch IT mit hinzu. Also die überwiegende Anzahl der Menschen, die bei uns beschäftigt sind, deutlich überwiegende Anzahl, sitzt tatsächlich im, ich nenne es mal, erweiterten Maschinenraum, also Governance, Operations, IT.
Nun, das ist ja schon auch eine große Anzahl von Menschen. Inwiefern spielt denn in diesem Geschäft auch die Diskussion, die wir alle im Moment so intensiv führen zum Thema künstliche Intelligenz, eine Rolle? Wie viele Menschen treffen Sie im Flur in Ihrem Bürogebäude, die Angst davor haben, dass die künstliche Intelligenz sie ersetzen könnte? Ist das so wie bei vielen Bereichen so, dass man selbstverständlich auch heute schon sehr viel künstliche Intelligenz einsetzt, einfach auch um Arbeitsprozesse zu optimieren, zu verschnellern etc., aber der tatsächliche Experte dadurch nicht zwingend morgen früh ersetzt wird? Das ist bei Ihnen wahrscheinlich ein Thema.
Ja, das ist ein Thema, aber das muss man vielschichtiger beantworten. Die Antwort dauert jetzt vielleicht 2-3 Sätze länger. Das ist so grundsätzlich ein Thema, was künstliche Intelligenz betrifft. Ja, das ist ein Thema, was uns auch beschäftigt. Und nicht nur, weil es ein Hype ist, weil jeder davon redet, sondern wir sind ein datengetriebenes Haus. Ich glaube, das kann man sich vorstellen. Wir haben über die ganzen Zahlen gesprochen. Es hängt sehr, sehr viel mit Daten zusammen. Wir sitzen am irren Haushalt von Daten. Und diesen Haushalt von Daten mit den ganzen Prozessen und der Automatisierung, künstliche Intelligenz geht ja auch im Bereich Automatisierung und Digitalisierung, versprechen wir uns schon Effizienzvorteile von. Das ist ein Thema. Wir sind sicher, dass wir mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz Prozesse, Verfahren, aber alles, was wir jeden Tag so machen, deutlich effizienter gestalten können. Das ist auch ein erklärtes Ziel des Einsatzes von künstlicher Intelligenz bei uns im Unternehmen. Ein zweites ganz wichtiges Ziel ist damit auch Digitalisierung von Wissen, nennen wir das mal. Also jeder hat ja auch durch die Erfahrung und gerade in dem doch relativ komplexen Fondsgeschäft an verschiedensten Stellen unterschiedliches Wissen. Was weiß ich, wie erfolgt eine Fondsauflegung, mal einfach was zu sagen, oder wie erfolgt ein Übertrag oder eine Schließung oder was auch immer. Und dieses Wissen ist ja in verschiedenen Einheiten vorhanden. Wenn man es aber gelingt, das alles so in eine, ich sag mal mit meinen Worten, Cloud zu, wo jeder drauf zugreifen kann, wie man das von ChatGPT und so weiter kennt, dann ist das Wissen natürlich viel, viel besser skalierbar und man erspart sich auch damit wiederum viel Effizienz, man kommt zu viel mehr Effizienz, man schafft mehr Sicherheit, mehr Qualität in den Prozessen. Das sind die beiden Themen, Digitalisierung von Wissen, Effizienzgewinnung, warum wir es machen. Ich kann bei uns im Unternehmen nicht spüren und wahrnehmen, dass es Menschen gibt, die Angst davor haben, mag es vielleicht geben, sind aber wirklich nicht transparent bekannt, um Arbeitsplatzverlust zu haben. Wir haben, das begründe ich auch mal, wir haben vor 1,5 Jahren mal so ein Use Case ins Leben gerufen. Das ist ein spezieller Use Case, relativ kompliziert. Können wir gerne drüber sprechen, je nachdem wie die Zeit ist. Aber das bedeutete, dass wir von praktisch 5 Personen, die in dieser Einheit beschäftigt sind, uns am Ende des Tages, wenn wir es komplett umsetzen, zwei Menschen sparen würden. Aber die Menschen sind nicht daran gegangen, haben gesagt, was passiert hier mit meinem Arbeitsplatz? Sondern im Gegenteil, sie haben sich, und das finde ich wirklich bemerkenswert, begeistert damit auseinandergesetzt, dass es ihr Arbeitserleichterung ist und dass man damit vielleicht ja die Ressourcen ganz anderweitig nutzen kann. Für sich persönlich auch, nicht nur fürs Unternehmen. Deswegen sage ich, das spüre ich überhaupt nicht, dass hier Bedenken sind. Und wir hatten gerade letzte Woche eine Mitarbeiterveranstaltung zum Thema Künstliche Intelligenz. Wir haben jemanden bei uns beschäftigt, der mit der Einführung betraut ist. Es ist unheimlich viel Nachfrage da. Wann können wir denn endlich, wie können wir denn jetzt nutzen, den, was weiß ich, Co-Pilot oder was auch immer, unsere eigenen Hansa-Piloten, nenne ich das mal, ins Leben rufen? Eher große Nachfrage als Bedenken.
Und das ist übrigens etwas, was ich in sehr, sehr vielen Gesprächen raushöre, mit den unterschiedlichsten Unternehmen und auch mit den unterschiedlichsten Ebenen in den Unternehmen, dass jeder wirklich neugierig ist. Was bringt das, auch die Veränderung meines vielleicht Arbeitsplatzes, aber zum Positiven hin? Wie kann ich das nutzen? Wie kann ich effizienter arbeiten tatsächlich? Wie lange muss ich mich tatsächlich noch mit diesen Dingen aufhalten, die eigentlich auch relativ einfach unterstützt von jemandem mir abgenommen werden können? Das ist in der Tat eine breite Meinung, die ich höre, und auch Stimmung, muss man ja auch sagen.
Ja, also es macht das ja nicht zum Selbst. Wir sind ja alle gefordert, hier auch effizient zu arbeiten, das Unternehmen natürlich auch entsprechend wirtschaftlich zu agieren. Das ist ja kein Selbstzweck an sich. Aber wir haben, glaube ich, alle, und da kann ich wirklich für alle Mitarbeiter sprechen, irgendwas auf dem Tisch, was nicht unbedingt viel Freude macht. Die ganzen, ich sag jetzt mal, generellen Assistenzfunktionen, Raussuchen von irgendwelchen Dingen, die man vielleicht braucht fürs Arbeiten etc. gibt es tausende von Beispielen. Und diese ganzen Tätigkeiten, diese ganzen, das ist ja nur relativ banal, diese banalen Tätigkeiten lassen sich ja wunderbar ersetzen durch künstliche Intelligenz, sodass ich viel mehr Freiraum habe, mich mit Dingen wirtschaftender Natur oder qualitativ hochwertigerer Natur zu beschäftigen. Da ist, glaube ich, der Treiber, und da erklärt es vielleicht auch, warum Menschen eher neugierig auf das Thema sind als ängstlich.
Das erklärt es natürlich auch, warum Firmen großes Interesse haben, das in existierende Arbeitsprozesse schrittweise, wo es Sinn macht, einzubauen. Deswegen machen sie Workshops zu diesem Thema, und deswegen versuchen sie auch, den Markt wahrscheinlich zu sondieren. Was gibt es für Angebote, die wir tatsächlich gut auch nutzen könnten?
Das würde ich unterstreichen.
Jetzt sind wir schon über 30. Stolz, ist mir gar nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt, weil es wirklich ein extrem spannendes Thema ist, wenn man sich da mal ein bisschen reinfuchst. Ich habe noch zwei Fragen an Sie. Die eine Frage ist, Sie sagten gerade, Sie machen das ja nicht zum Selbstzweck. Das bedeutet, Sie bekommen ja auch Geld für Ihre Dienstleistungen. Und nur, dass wir das von der Wertschöpfungskette mal erläutern. Sie werden dann in Prozent des verwalteten Vermögens bezahlt, und muss denn der Reike Ihnen dann einmal im Jahr einen Teil seines Fonds geben? Oder wie läuft das in der Praxis? Nur, dass man das mal gehört hat. Gar nicht konkret, sondern einfach ganz allgemein, weil ich glaube, es gibt relativ viele Spielarten. Aber wie ist es ganz plain vanilla? Wie werden Sie bezahlt?
Ja, dadurch, dass es ein Sondervermögen ist, was wir vorhin hatten, und das von der KVG, von der Hansa, was verwaltet wird, sind wir auch diejenigen, die die Gebühr bekommen für die Verwaltung des Vermögens. Das nennt sich Verwaltungsvergütung. Die steht in den allgemeinen, in den besonderen Anlagebedingungen, die es zu jedem Fonds gibt. Also wir könnten, glaube ich, noch zwei Stunden weiter plaudern. Und das wird nicht langweilig. Es macht übrigens Spaß, mit Ihnen zu plaudern. Auch das mal gesagt.
Das freut mich zu hören. Vielen Dank. Mir auch.
Also es gibt die sogenannte Verwaltungsvergütung. Die fließt der Hansa Invest zu. Das ist ein Prozentsatz vom Portfolio. Über größte Ordnung, glauben wir nicht sprechen, ist auch unterschiedlich. Und diese teilen wir dann wiederum auf. Also die Hansa Invest bekommt die Verwaltungsvergütung, und da sie ja super Portfolio-Manager sind, bekommen sie auch einen super großen Anteil an der Verwaltungsvergütung, die wir dann über unsere Bücher an sie auszahlen. So einfach gesagt ist das.
Da freue ich mich drüber. Vielen Dank dafür. Okay, ich glaube, damit ist auch klar geworden, dass Sie natürlich nicht besonders, also nicht ausschließlich altruistisch unterwegs sind, sondern natürlich auch Geld verdienen. Das ist übrigens auch überhaupt nicht kritisch gemeint, sondern ist ja völlig logisch. Also jemand, der eine solch wichtige Tätigkeit im Rahmen eines solch wichtigen Projektes oder auch einer solch wichtigen, auch gesellschaftlichen Tätigkeit, sollte dafür natürlich auch Geld bekommen, das ist klar. Und insbesondere, wenn man das so erfolgreich und akribisch tut, wie Sie das machen, ist das, glaube ich, überhaupt gar keine Frage. Und wenn ich als Portfolio-Manager noch ein bisschen was davon habe, da freue ich mich natürlich besonders drum.
Sehr schön.
Das war die letzte Frage zum Thema Fondsadministration, Maschinenraum. Wir haben gelernt, es ist total wichtig, dass es sie gibt und dass sich jemand nochmal über, sagen wir mal, das Portfolio-Management hinaus regulatorisch und auch regulär damit beschäftigt, dass alles seinen richtigen Weg geht und alles auch gesetzeskonform ist. Und deswegen danken wir Ihnen natürlich auch alle dafür, dass Sie das so akribisch tun und auch schon seit diesen vielen Jahren. Und jetzt lassen Sie uns doch noch eine, wenn ich darf, noch eine persönliche Frage stellen. Wie legen Sie Ihr Geld an, Herr Stotz? Nehmen Sie ausschließlich Fonds, die Sie selbst administrieren, weil Sie sagen, oh nee, der Rest, da bin ich mir nicht so sicher? Oder ist das nicht der Fall?
Also erstmal, gute Frage, natürlich dürfen Sie die fragen. Kann ich auch gerne was zu sagen. Ich bin überzeugt vom Fonds an sich. Ich bin absolut überzeugt davon. Nicht nur, weil ich in der Branche arbeite, sondern weil ich die Idee des Fonds, alles, was wir gesagt haben, Sicherheit, Risikostreuung etc., ist eine super Idee und das beste Mittel auch zur Altersvorsorge. Da können wir jetzt auch nochmal eine Stunde drüber reden, was sich gerade so tut. Das ist erstmal das Grund der Grundtenor. Also ich lege mein Geld hauptsächlich in Fonds an und ich lege sie auch tatsächlich überwiegend bei Fonds in Fonds an, die bei uns administriert sind. Nicht ausschließlich, aber überwiegend. Wir kennen ja die ganzen Strategien, wir kennen die Erfolge. Warum soll ich dann jemand anders das Geld geben? Und zudem habe ich als Arbeitgeber auch noch was davon, als Unternehmen. Und zum Selbstzweck ein bisschen Spaß mache ich auch direkte Anlage in Aktien.
Okay, ich glaube, wir sind dann schon zwei, die von der Fondsidee abgrundtief überzeugt sind. Ich halte das auch für eine extrem wichtige Sache und ich kann überhaupt nichts Schlechtes dabei finden, dass Sie sagen, Sie investieren hauptsächlich auch in die Produkte, die Sie selbst administrieren. A, ist es erlaubt und B, kennen Sie die Produkte in aller Regel dann auch und die handeln Personen. Das wäre, ist ja etwas, was wir von jedem Anleger irgendwie versuchen zu erwarten, dass er versteht, in was er investiert. Insofern ist das auch sicherlich total nachvollziehbar. Jetzt sind wir über 40 und, also nicht über 40 Jahre sind wir, glaube ich, auch, aber über 40 Minuten in unserem Podcast. Herr Stotz, ich bedanke mich bei Ihnen. Es war wirklich sehr aufschlussreich, auch mal kurz in den Maschinenraum hineinzuschauen. Ich glaube, wir konnten natürlich aufgrund der Komplexität des gesamten Themas mal an der Oberfläche kratzen, aber ich glaube, das haben wir so gemacht, dass die Zuhörer auch ein bisschen mehr wissen als vor dem Podcast. Deswegen bedanke ich mich bei Ihnen. Ich freue mich, wenn wir nochmal einen Anschlusstermin, wo wir vielleicht dann nochmal für die Fortgeschrittenen etwas tiefer in das Thema einsteigen. Das ist sicherlich von dem einen oder anderen auch gewünscht. Dann bedanke ich mich bei Ihnen nochmal und wünsche Ihnen eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns bald.
Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Hat wirklich viel Spaß gemacht mit Ihnen. War ein schönes Gespräch. Die Zeit ist davongerannt und gerne jederzeit wieder ein Folgetermin. Vielen
Super,
Dank.
Alles vielen Dank. Alles Gute.
Ebenso, danke.
Eine Produktion von 4professionell.